Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge des Cleaver Talks. Im heutigen Gespräch dreht sich alles um das Thema Gewitterereignisse infolge des Klimawandels. Wir werden unter anderem die Fragen, wie ein Gewitter entsteht, warum Hagelereignisse meist lokal auftreten und wie sich Gewittervorhersagen in Zukunft entwickeln können, beantworten. Am Mikrofon hören Sie Viktoria Lindner. Ich bin Referentin für die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel in Bildung und Beratung an der LEL in Schwäbisch Gmünd. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Annette Miltenberger. Frau Miltenberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Atmosphärische Physik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und beschäftigt sich dort mit numerischer Modellierung von Wolken, atmosphärischen Strömungen und Aerosolen. Ein Forschungsschwerpunkt sind Hagelstürme über Süddeutschland. Guten Tag, Frau Dr. Miltenberger.
Guten Tag.
Es ist Anfang Juni und wir befinden uns schon mitten in der Gewittersaison. In Baden-Württemberg haben zum Beispiel vergangenes Wochenende kräftige Gewitter für ein regenreiches Pfingsten gesorgt. Im Enzkreis kam es beispielsweise nach einem heftigen Unwetter zu Überflutungen. Teils hohe Sachschäden gab es auch im Allgäu, wo starke Hagel die Landschaft teils weiß färbte. Frau Dr. Miltenberger, wie entstehen denn eigentlich Gewitter und warum kommen die vor allem im Sommer vor?
Also grundsätzlich muss man in Erinnerung rufen, dass Gewitter konvektive Bewegungen sind. Das heißt, wir haben einen Massentransport, der gleichzeitig auch Energie umverteilt. Die Luftbewegung erfolgt dann, wie man ja auch an diesen Gewittertürmen schön sieht, in erster Linie in der vertikalen Richtung. Das unterscheidet Gewitter tatsächlich von anderen Niederschlagsformen, zum Beispiel frontaler Niederschlag oder andere großräumigere Niederschlagsformen, wo man auch einen signifikanten horizontalen Massentransport hat. Ein Gewitter entsteht, wenn Luftpakete, die zum Beispiel durch die starke Solareinstrahlung im Sommer am Boden aufgeheizt werden, aufsteigen. Und während die aufsteigen, kühlen die erstmal ab. Allerdings, gerade im Sommer kommt es häufig vor, dass die Umgebungstemperatur in der Atmosphäre schneller abkühlt als die Luftpakete. Dadurch haben diese Luftpakete einen positiven Auftrieb, das heißt, sie beschleunigen nochmal nach oben und steigen nochmal umso schneller auf. Dazu kommt, dass wir ab einer gewissen Höhe die Kondensation von Wasserdampf haben, was wiederum Wärme freisetzt, die den Auftrieb verstärkt. In Situationen, wo diese Luftpakete wärmer bleiben als die Umgebung, bis sie in der Tropopause im Sommer hier in den mittleren Breiten zwischen 12 und 15 Kilometern ankommen, dann entstehen genau solche Gewitter. In der Forschung spricht man auch von hochreichender Konvektion, aber das sind genau diese Wolkensysteme, die entstehen, wenn wir von Gewitter sprechen, landläufig.
Sie haben jetzt auch gerade gesagt, dass sich der Boden aufheizt. Und in Baden-Württemberg haben wir ja sehr heterogene Landwirtschaft. Beeinflusst das quasi auch die Gewitterbildung?
Es hat einen gewissen Einfluss, ja. Wenn wir von Landoberflächenbeschaffenheiten sprechen, ist vorwiegend die Topografie wichtig für das Auslösen von Gewittern. Also das sieht man vor allen Dingen daran, dass man zum Beispiel im Schwarzwald beziehungsweise auf der Schwäbischen Alb einen Gewitter-Hotspot hat und dann auch im Voralpenland. Das heißt, man hat diese Topografie, die ähnlich wie ein Aufheizen der Luft am Boden dafür sorgt, dass diese Luftpakete diesen ersten Kick nach oben bekommen, den ein Gewitter triggert. Es gibt allerdings Forschung zu zum Beispiel Bodenfeuchte und auch unterschiedlicher Solarheizung, je nach Farbe des Bodens sozusagen, die auch gefunden haben, dass an Grenzen, wo sich räumlich die Bodenfeuchte stark ändert, primär Gewitter entstehen. Dieser Effekt ist am allerdeutlichsten in den Subtropen, also zum Beispiel in Subsahara-Afrika. Da kann man das sehr gut festmachen. In Europa kann man das auch in gewisser Weise finden. Das ist allerdings ein sekundärer Effekt in Europa. Wenn man hat dann die präferentielle Entstehung der Gewitter an diesen Gradienten in Bodeneigenschaften. Man findet dann auch oft, basierend auf der vorherrschenden Windrichtung, dass es quasi über dem trockeneren Gebiet die Gewitter abregnen. Also ein negativer Feedback, sagen wir zu dem. Wichtig ist noch, die Skalen zu betrachten. Also es gibt Experimente, die schauen, auf welcher räumlichen Skala quasi die Gewitter, also die Bodenheterogenität am wichtigsten ist. Und es hat sich gezeigt, dass Bodenheterogenität auf einer Skala von ungefähr 40 bis 80 Kilometern den maximalen Einfluss hat auf die Gewitterentstehung. Alles, was kleinräumiger ist, mittelt sich durch turbulente Prozesse eher aus und alles, was großräumiger ist, ist dann überprägt durch andere Vorgänge.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kommen ja überwiegend aus dem Bereich der Landwirtschaft. Und Sie haben jetzt ja gerade gesagt, dass es dann über Trockengebiete dann eher abregnet. Also hat dann die Bodenbedeckung auf die Gewitterbildung, also Stichwort Landnutzung mit versiegelten Flächen oder Ackerbau, Grünland, Wald, gar nicht so den Einfluss?
Also nicht, es sind mehr indirekte Effekte. Also zum einen, wenn man Vegetation hat im Vergleich zu einer freien Fläche oder einer versiegelten Fläche, hat man einen geringeren Einfluss von dieser Bodenfeuchte. Weil die Pflanzen natürlich Wasser aus tieferen Bodenschichten nach oben ziehen und aktiv verdunsten. Das heißt, selbst wenn es mal aufgrund von vorherigen Gewitterzugbahnen zum Beispiel in einer Region eher trocken ist und in anderen Regionen eher feucht, wenn man Pflanzenbedeckung hat, sieht man diese Unterschiede nicht so stark in der Gewitterbildung. Wenn der Boden nicht vegetationsbedeckt ist, sind diese Unterschiede deutlicher zu sehen. Genauso über versiegelten Flächen hat man natürlich wenig Verdunstung. Das heißt, die Luft heizt sich wesentlich schneller auf, weil man keine Verdunstungskühlung hat. Das heißt, es gibt zum Beispiel aus den USA ein paar Studien, die zeigen, dass man präferenziell auch Gewitterentstehung hat über großen urbanen Gebieten. In Europa ist mir dazu allerdings noch keine systematische Studie bekannt, die es zeigt, dass man über großräumig versiegelten Flächen präferenziell Gewitterentstehung hat. Aber es wäre durchaus denkbar, dass diese Effekte auch vielleicht in der hinteren Größenordnung auch eine Rolle spielen in Europa.
Okay, und wenn wir jetzt ja darauf gehen, dass die Landwirtschaft ja schon auch Geschädigte von so schweren Gewitterereignissen sind, würde ich gern jetzt mal darauf eingehen, insbesondere ja von schweren Hagelereignissen. Und da hört man ja oft, dass es ein zunehmendes Risiko gibt von Hagelereignissen. Können Sie uns denn erstmal erklären, wie Hagel überhaupt entsteht?
Ja, Hagel entsteht in Gewittern bei sehr hohen Aufwindgeschwindigkeiten. Also wir reden hier von 10 Meter pro Sekunde. Und es ist so, dass in der Atmosphäre Flüssigwassertröpfchen nicht sofort bei 0 Grad, also bei kälteren Temperaturen, gefrieren, sondern wenn sie keinen Kontakt mit irgendwelchen Fremdstoffen haben, erst bei ungefähr minus 40 Grad, also das heißt sehr weit oben in der Atmosphäre. Jetzt gibt es Aerosolpartikel, von denen Sie hoffentlich schon was gehört haben, die können auch bei minus 10, minus 15 Grad diese Tröpfchen schon gefrieren lassen, allerdings in sehr geringer Anzahl. Wenn jetzt diese Eispartikel in einer Region in der Gewitterwolke sind, wo wir sehr viel unterkühltes Wolkenwasser haben, also Flüssigwasser, das bei Temperaturen kälter als 0 Grad ist, aber eben noch in der flüssigen Form vorliegt, und wir hohe Aufwindgeschwindigkeit haben, können dieses Flüssigwasser auf diese Eispartikel oder mit diesen Eispartikeln kollidieren. Und wenn dieser Prozess oft genug und lang genug stattfindet, dann bilden sich eben große Hagelkörner. Ja, so entstehen eigentlich in sehr starken Gewitter entsteht Hagel, genau in diesen starken Aufwindregionen.
Ja, Hagel ist ja auch oft nur ein sehr, sehr lokales Ereignis. Warum ist denn das so, dass ja, wir Hagelereignisse oft nur auf einem Quadrat oder ja, 5 Quadratkilometer oder sowas haben und dann drumherum ist einfach gar nichts?
Also basierend jetzt auf der Entstehungsgeschichte, die ich gerade kurz skizziert habe, kann man sich das vielleicht schon vorstellen, diese Regionen in Gewitterzellen, wo man wirklich diese extrem starken Aufwinde und das zusätzlich super unterkühlte Wolkenwasser hat, die treten eben nur sehr in sehr begrenzten lokalen Gebieten auf, also wirklich im Zentrum des Sturms. Und ja, das sind oftmals auch nur kurze Zeiten, wo diese Aufwindschläuche, wie wir dem sagen, überleben. Das heißt, man hat halt ein paar Minuten lang, in extremen Fällen vielleicht auch mal eine halbe Stunde Hagel, der gebildet wird und dann ausfällt, aber selten über längere Zeiträume oder räumliche Skalen.
Und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, dass es dann oft nur kurzzeitig diese Aufwindschläuche gibt, wie gut sind denn dann solche Hagelereignisse überhaupt vorherzusagen? Also ja, ist ja in der Landwirtschaft auch ein großes Thema, in den Sonderkulturen, auch zur Schadabwehr, wo ja zum Teil Hagelfliege eingesetzt werden. Aber dazu brauche ich ja verlässliche Vorhersagen. Können Sie uns dazu auch was sagen?
Also auf der Kurzfristzeitskala, sprich 0 Minuten bis 30 Minuten in die Zukunft, können wir relativ gute Vorhersagen machen, einfach basierend auf der kontinuierlichen Beobachtung der Atmosphäre mit Radar. Das ist der Nowcasting-Bereich, wie man das in der Meteorologie und der Wettervorhersage sagt. Da kann man recht auch räumlich und zeitlich recht genaue Vorhersagen treffen. Alles, was längere Zeiträume sind, also sprich ein Tag im Voraus, 2 Tage im Voraus, ist deutlich schwieriger und wir können keine direkten Vorhersagen treffen. Was allerdings relativ gut funktioniert, ist eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage basierend auf den Umgebungsbedingungen. Also wir kennen die Umgebungsbedingungen, unter denen ein Gewitter entsteht oder die Hagelbildung begünstigen. Und diese Umgebungsbedingungen, die kann man recht zuverlässig auch mit 3 Tagen normalerweise im Voraus vorhersagen. Das ist dann natürlich nicht auf einer lokalen Skala, sondern eher auf einer regionalen Skala. Und es sind halt auch nur Wahrscheinlichkeiten. Aber es ist, denke ich, auch schon von hilfreich für viele Anwendungen, wenn man sagt, wir haben eine 300% höhere Wahrscheinlichkeit wie normal, dass wir jetzt ein starkes Hagelereignis erwarten.
Und im vergangenen Sommer hat uns ja im gesamten Bundesgebiet ja die Flutkatastrophe im Ahrtal sehr beschäftigt. Können Sie uns denn abschließend noch erläutern, inwiefern sich solche Extremniederschlagsereignisse oder eben auch Gewitter in ihrer Häufigkeit und Intensität und auch Räumlichkeit aufgrund des Klimawandels verändern werden?
Ja, also wie gesagt, eine direkte Vorhersage ist wieder sehr schwer möglich. Allerdings können wir eben über diese Proxy-Parameter, über die Umgebungsbedingungen, die Gewitterbildung begünstigen, Aussagen dazu treffen. Was eigentlich alle Klimamodelle sehr robust zeigen und wo wir auch ein sehr gutes physikalisches Verständnis haben, ist, dass wenn die Luft wärmer wird, sie mehr Wasserdampf halten kann. Das heißt, wir haben auch mehr Wärmeenergie, die in Wasserdampf gespeichert ist, die frei werden kann. Basierend auf unter anderem dieser ja, Annahme und auch Änderungen in der Temperaturschichtung der Atmosphäre gehen wir eigentlich davon aus, dass Gewitter, Starkniederschläge und auch Hagelereignisse in Zukunft deutlich zunehmen werden. Man muss dazu sagen, dass es vor allen Dingen die extremen Events sind oder die extremen Ereignisse sind, bei denen wir diese Zunahme erwarten. Wenn man den Sommerniederschlag in Summe anschaut, erwarten wir in Zentraleuropa, Zentral- und Südeuropa allerdings eine mengenmäßige Abnahme. Das heißt, es wird trockener, aber wenn es regnet oder gewittert oder hagelt, dann werden diese Events extremer werden.
Was bedeutet denn extrem? Man hört ja immer davon, Extremereignisse. Das ist jetzt noch so eine Frage, die ich gerne stellen würde. Wie definiert man denn ein Extremereignis, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich dann ja genau wissen, was denn ein Extremereignis ist?
Also Extremereignisse definiert man meistens über die Auftretenswahrscheinlichkeit. Also man schaut sich an, wie oft passiert ein Hagel-Event mit x Millimetern Hagel ungefähr über einen Zeitraum von 100 Jahren oder sowas. Also man schaut wirklich lange Zeitreihen an und quantifiziert, wie oft treten diese Ereignisse aus. Ähnlich wie bei Hochwassern. Rheinhochwasser quantifiziert man ja auch, wie oft war der Rheinpegel über 6 Meter zum Beispiel in Mainz. Und dann bestimmt man eine sogenannte Wiederkehrperiode, also wie oft erwartet man statistisch gesehen, dass dieses Event auftritt. Man kann zum Beispiel sagen, es tritt ungefähr einmal im Jahr auf oder es gibt Events, die treten nur alle 10 Jahre auf oder alle 100 Jahre. Und wir sprechen hier tatsächlich von extremen Ereignissen. Muss man eigentlich immer dazu sagen, welche Return Period, also welche Wiederkehrperiode. Und für die Klimawandel-Extremität von Gewittern spreche ich jetzt von Events mit einer Wiederkehrperiode von über einem Jahr. Also jährliche Events werden auch schon extremer. Man sieht diese Zunahme aber tatsächlich noch stärker bei den Ereignissen mit Wiederkehrperioden von 10 Jahren oder mehr. Bei Hagel muss man auch noch dazu sagen, da kommt noch was Zweites dazu, dass wir nämlich tatsächlich eine Verschiebung in der Größe der Hagelkörner sehen in Richtung größere Hagelkörner. Also in Zukunft wird erwartet, dass es weniger kleine Hagelkörner gibt, sondern wenn es hagelt, dass es wirklich sehr große Hagelkörner sind, die am Boden ankommen. Das basiert darauf, dass durch die Erwärmung die 0-Grad-Grenze sich nach oben verschiebt und damit kleinere Hagelkörner quasi schmelzen können, bevor sie den Boden erreichen, wir die als Regen wahrnehmen und die großen Hagelkörner überleben.
Okay, super. Vielen Dank für das informative Gespräch, Frau Dr. Miltenberger. Ich fand es sehr, sehr spannend und habe wieder einige neue Erkenntnisse hinzugewonnen. Und ja, ich möchte das Gespräch jetzt einfach in dem Sinne abschließen, dass die landwirtschaftliche Produktion ja schon seit jeher dem Wetter ausgesetzt ist und es aber einfach zu hoffen bleibt, dass trotz dieser Zunahme, die Sie uns jetzt gerade ja so schön erläutert haben, von Häufigkeit und Intensität der Gewitterereignisse und auch Hagelereignisse, die Landwirtschaft trotzdem weiterhin gute Erträge einfahren kann und somit auch unsere Ernährung in Zukunft gesichert ist. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch und dem kann ich mich nur anschließen.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie sich jetzt im Anschluss direkt mit Klimaanpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft beschäftigen möchten, verweise ich Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal LEL Klima und Landwirtschaft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut.